Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Wertschätzung. Heute sprechen wir über das Spiel Cookie Cutter, ein Metroidvania mit sprechenden Vaginas. Und darüber spreche ich mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo, schön, sprechende, naja, ich meine, mir fällt nichts ein.
Ja, mir auch nicht. Es ist, ich gebe zu übrigens, es hat ein bisschen gedauert, bis ich das gerafft habe, was das Spiel mir da tatsächlich vorsetzt, aber dazu kommen wir noch, sprechen erstmal darüber, was das ist. Also ich habe schon gesagt, es ist ein Metroidvania. Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert im Steam Store, bei dem üblichen Steam Browsing, und das hatte so ein Artwork, an dem bin ich ziemlich hängen geblieben, weil es eine
war es eine Vagina?
Nee, das war es ja eben nicht, sonst hätte ich das ja schneller geblickt, was da im Spiel passiert. Sondern ich habe einen Roboter gesehen, der zwei erhobene Mittelfinger in die Kamera hält. Und dachte, was ist denn hier? Ne? Und dann habe ich da halt so drauf geklickt, dann habe ich gesehen, oh, sehr positiv. Naja, und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn das so ist, ich hatte damals gerade Lust auf so ein Metroidvania mal wieder, ne? Wir wissen ja alle, das ist ein Genre, dem bin ich relativ zugetan. Und naja, ne? dann habe ich mir das mal runtergeladen, installiert. Und das Coole an dem Spiel war, das hat so einen Einstieg gehabt. So die ersten 10 Minuten oder so, das hat mich halt sofort reingezogen. Und das ist eigentlich erstmal auf dem Papier relativ simpel, wenn man so möchte. Und zwar dystopische Zukunft, so ein bisschen auch cyberpunkig mit so einer bösen Mega-Corporation, Infonet. Es gibt eine mysteriöse Megastructure, so eine riesige Kugel, in der irgendwie diese ganze Welt beheimatet ist. Ist natürlich alles sehr dystopisch. Und da ist die, oh Gott, wie heißt die denn mit Nachnamen? Ich glaube Fallon. Also Shinji Fallon ist in Diensten dieser Mega-Corporation und hat aber gemerkt, are we the baddies? Ja, also hatte so ihren Moment der Erkenntnis, dass ihr Arbeitgeber nicht der netteste ist, dass man da vielleicht was tun muss. Es gibt irgendeinen komischen Red Seed, ne, eine rote Saat, einen roten Samen, der irgendwie besonders wichtig und mächtig ist. Keiner weiß genau warum, selbst ich nicht, der das jetzt durchgespielt hat. Und den klaut sie also. Und sie hat aber dann so als Helfershelferin eine Androidin gebaut, nämlich Cherry. Und wie es so ist, ne, also dann hat sie also Cherry gebaut, und Cherry ist ein Androide mit einem Gewissen und einem Bewusstsein und mit Emotionen, und dann verlieben die beiden sich ineinander, und dann kommt aber irgendwann die böse Mega Corporation.
Moment, ja, da hat jemand einen Sexroboter für sich gebaut und verwechselt die Programmierung mit
dem. Das war nicht absichtlich offensichtlich. So wie das Spiel vom Spiel präsentiert wurde, war das eigentlich einfach nur eine Fügung des Schicksals. Naja. So, und Cherry, der Androide, sie muss dann mit ansehen, wie die Shinji von den Bösen weggeschleppt wird, und sie selber wird eigentlich komplett zerschlagen und für tot zurückgelassen. Und dann passiert irgendwie, ich glaube, ein paar hundert Jahre, nee, weiß gar nicht, wie ist denn das? Nee, gar nicht, 100 Jahre später war vorher das diese Geschichte der Welt. Also auf jeden Fall ein bisschen später wird sie halt entdeckt von Raz, einem Mechaniker, und der baut sie wieder zusammen, und siehe da, sie lebt noch und begibt sich selbstverständlich erstmal auf einen Rachefeldzug, um ihre Geliebte zu retten, wenn die denn noch leben sollte.
Ja, also es ist relativ umständlich und leicht verwirrend, hast du hier praktisch die Packungsrückseite vorgelesen. Ja, die Steam-Beschreibung, ja, Liebe verwandelt sich in Wut und Kettensägen in Cookie Cutter, einem total einzigartigen, handgezeichneten 2D-Metroidvania. Werde Cherry, eine brutale Androidin in einer wutgefüllten Reise, ihre Erschafferin zu retten. Super, alles auf den Punkt gebracht, steht da, hast jetzt viel zu kompliziert erklärt.
Hast du nochmal die Firmenpropaganda vorgelesen? Und da waren ja all diese wunderbaren Begriffe wie Cyberpunk oder so, die ich vorgelesen habe, noch gar nicht da drin. Also jetzt muss man auch schon mal sagen, ne? Das ist ja gar kein Vergleich.
Naja, handgezeichnet. Also der Look ist auf jeden Fall etwas, das mir auffällt, wenn ich jetzt auch die Steam-Seite und den Trailer anschaue. Auch das Artwork, da hast du recht, das ist alles sehr so ein bisschen überzeichnet. Es ist in einem Comic-Look gehalten. Kannst du das irgendwie genauer beschreiben? Es erinnert mich an irgendwas und ich krieg den Finger nicht auf.
Also wer die Spiele Shank kennt, die Shank-Spiele, daran wird es einen erinnern. Es ist 2D, glaube ich, größtenteils. Also manchmal ist ja nicht mehr so leicht feststellbar, ist da nicht trotzdem irgendwie wahrscheinlich irgendein 3D-Dings dahinter. Mhm. Auf jeden Fall ist es handgezeichnet 2D, behaupte ich einmal mal. Es ist extrem hohe Animationsqualität. Ist einer der Gründe, warum ich daran kleben geblieben bin. Es ist außerdem so punkig.
Ich nenne rotzig, das jetzt mal. Ja,
es hat so eine Punk-Ästhetik insgesamt, ne, so mit Graffiti und Neon und sonst irgendwas. Die Figur von Cherry ist auch relativ untypisch, ne, also nicht so die typischen Model-Maße, sondern ist halt so halt auch so kurze Haare, rotes Cappy, hat einen Mini-Rock an und ein Shirt, aber auch so Skater-Biker-Handschuhe an, sehr breite Hüften, sehr dicke Oberschenkel, ne? Also nicht sozusagen so das die typischen Model-Maße. Ist irgendwie eine ganz, ist zumindest eine ungewöhnliche Figur, sagen wir es mal so. Die ganze Welt ist halt, wie gesagt, extrem aufwendig gestaltet. Und ja, ich bin da relativ schnell reingekommen. Ich würde behaupten, und das, ich habe das nicht nachgeschaut, aber ich bin mir eigentlich zu 99% sicher. Ich glaube, womit wir es hier zu tun haben, ist eine feministische Power-Fantasy, die nur von Männern gemacht wurde. Bin mir fast hundertprozentig sicher. Ich hoffe, dass ich dann hinterher damit nicht jetzt auf die Fresse falle. Aber den Gag wollte ich mir machen, das extra nicht nachzuschauen, weil ich so überzeugt davon war. Wenn da hinterher rauskommt, dass da irgendwo an einer zentralen Position, also bei Design oder Story, eine Frau beteiligt war, dann fresse ich gerne einen metaphorischen Besen hinterher im Forum. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist, wie sich Männer eine feministische Power-Fantasy vorstellen.
Das ist witzig. Also ein Fall von Men Writing Women. Ja, zum Look, irgendwie, ich krieg Tank Girl Anleihen. Ich weiß nicht, ob du den Comic oder den Film kennst. Also auch so sehr punkig, aber auch futuristisch, cyberpunkig. Witzig, und so wie sich die Steam-Patch darstellt, ist es definitiv auch ein Spiel, wo sehr, sehr viel Mühe in Einzelanimationen geflossen ist. Hier sieht man bei den GIFs des Spiels in der Verpackung, ne, also in der digitalen Verpackung, auch sehr aufwendige Animationen, Transformations- und Spezialangriffsanimationen, Boss-Kill-Animationen. Holy shit, also alles so ein bisschen exploitativ, könnte man sagen. Auch so ein bisschen, ne, wie Figuren dann so sich übermäßig dehnen bei den Animationen, um halt ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Es gibt Partikel- und Grafikeffekte. Es wirkt wirklich sehr, da steckt Arbeit drin. Das ist nicht generisch, das kommt nicht aus irgendwie einem Unity oder Unreal Asset Store. Das hat auf jeden Fall jede Menge Präsenz und ja, einen eigenen Charakter abgefahren. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt am Ende auch ein gutes Spiel ist.
Ja, genau. Also wie gesagt, also vielleicht nochmal zu dem Thema. Ne? Es ist halt echt, es ist ultra brutal. Man kriegt das teilweise nicht so gut mit. Es gibt nämlich Finishing Moves in dem Spiel und die sind aber so schnell, dass du teilweise echt Mühe hast, überhaupt zu begreifen, was in den Dingern passiert. Zum Glück führst du dir ja dutzendhaft aus, sodass du dann meistens schon so einen Eindruck dafür bekommst. Ne? Und da wird schon mal irgendwie so ein Speer erst in den Mund gerammt und dann durch den ganzen Körper durchgezogen und so weiter und so fort. Ja, aber es geht halt alles so zipp, 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 schnell. Das, vom System her ist es ein bisschen wie in Doom. Ne? In Doom sind ja auch diese Kills dann super schnell. Genauso kriegst du hier auch dann mehr Energie, wenn du diesen Finishing-Move machst und nicht dieses Fenster verpasst. Ne? Musst natürlich die Lebensenergie so weit runterprügeln, dass der möglich ist, und dann geht das und so. Also das ist das eine Ding. Dann gibt's halt, wie gesagt, also die Story, die da erzählt wird, ist irgendwie eigentlich erstmal ganz süß. Also so eine typische Revenge-Story eigentlich. Ne? Nur hast du halt diesmal ein lesbisches Liebespaar und jetzt ist eben Cookie unterwegs. Da ist auch diese Bank-Thematik natürlich so ein bisschen, ne? Es ist eine Welt, in der sind lauter Roboter, diese Denzels, das sind so Androiden, die dort überall sklavenhaft eingesetzt werden. Jetzt ist sie also ein Roboter, aber mit Emotionen, ne? Also es ist gerade kein Roboter wie die anderen, sondern sie ist einerseits anders, andererseits, ne, eine Welt voller Roboter, das ist so brave, gefolgsame Schäfchen und Konsumschafe, lalala, ne? So ganz typische Themen sind da so ein bisschen hinterher drin versteckt in dem ganzen Ding. Es ist alles ein bisschen ausgetreten, aber es ist halt alles so flippig und übertrieben und sowohl in den Animationen auch zum Beispiel, ne? Diese Kinderanimationen sind teilweise auch völlig albern, ne? Dann kriegt sie da auf einmal so eine riesige Faust, fast schon wie in hier die Maske mit Jim Carrey, das teilweise zu, nur halt gewalttätiger. Und ich fand das zumindest irgendwie ganz erfrischend. Ich würde nicht mal sagen, ich fand es besonders toll. Vieles war so ein bisschen cringy. ja, ähnlich, fremdschämig, aber irgendwie war es so anders, dass ich dann trotzdem Spaß dran hatte, vor allem, weil es halt auch so schön umgesetzt ist.
Wenn das, also wenn das irgendwie das Niveau auch so ein bisschen hält vom Marketing, ich nehme an, die haben schon ein bisschen die Sahnestücken dessen, was das Spiel so macht, da in die Eigenbeschreibung mit reingetan. Aber wenn es regelmäßig dir was Neues zeigt, es wirkt auf jeden Fall erfrischend, dann ist das sicherlich allein aus so einer ästhetischen Sicht. So, zeig mir was, überrasch mich, vielleicht ganz spannend zu spielen.
Ja, genau. Du hast halt auch so diese Gegnertypen, manche davon haben mich an Earthworm Jim erinnert, vor allem so diese Mudmen, die so komische Schlammwesen sind und solche Geschichten. Da ist es ganz originell, der Bösewicht ist so ein Marilyn Manson-Verschnitt. Und dann gibt's halt so diese ganz, ganz abstrusen Geschichten, wie eben Regina. Regina ist halt ist so ein sprechender Roboter, so eine KI, die dir halt auch immer so Tooltips und so gibt. So ein klassischer Begleitercharakter.
So also wird eingeblendet, nehme ich an, im Interface dann immer.
Ja,
so
genau, ein kleines Charakterporträt. Mhm. Ihr habt dann erst ein bisschen später im Spiel gerafft, dass das die sprechende Robotervagina ist. Und jedes Mal, wenn sie redet, leuchtet auch unter dem Röckchen so ein kleines rotes Licht im Schritt.
Ach, es ist die Robotervagina unseres Spielheldin.
Ja, ganz genau. Wird halt so, weißt du, so nach dem Motto, so, das ist jetzt hier so diese Hilfs-KI oder so, naja, irgendwo mussten wir sie ja einbauen und das ist dann auch so, und du dachtest, das ist der ideale Ort dafür.
Oh mein Gott, jetzt möchte ich aber, fuck, wie sieht das Charakterbild aus? Oh, es ist bei Steam ist sogar das Charakterporträt mal zu sehen bei einem des, oh, habe ich jetzt aber ein bisschen expliziteres Design erwartet, ja?
Man will doch das Ding noch verkaufen in den USA.
Okay, also.
Aber du kannst vielleicht dann auch nachvollziehen, dass ich nicht anhand des Porträts sofort gesagt hat, oh, Moment mal, ich weiß, was das ist.
Ist eher kugelförmig, das Porträt von Regina. Sehr abstrakt, aber immerhin. Tatsächlich, das wird hier alles schon bei Steam angedeutet. Man merkt es nicht sofort. Man muss es wohl spielen, um überall dahinter zu kommen. Wie schön. Naja. Gibt es irgendwie eine Art Payoff für die ganze Geschichte? Wenn es schon so in die exploitative Richtung geht, nimmt denn Cherry dann auch wirklich brutale Rache an den Bösewichten?
Ja.
Wird denen sozusagen auch, ne, bekommen die gerechte Strafe? Führt das alles vielleicht so auch zu einem kitschigen oder ein bisschen übertriebenen Ende? Ist da genügend dran oder verliert sich das dann irgendwann in repetitiven Gameplay, ohne genügend Story, ohne genügend Neues?
Also ja zu allem. Also das ganze Worldbuilding und so ist nett. Das ist schon ganz nett, ne? So die ganzen Konzepte da mit dieser quasi Sklavenroboter-Rasse und halt auch die Bösewichte. Das Gegnerdesign finde ich recht originell, hat auch verschiedene Ideen, wie man da vorgehen muss. Auf der anderen Seite ist es schon dann teilweise recht uniform, ne? Das ist eins von den Dingern, die sehr, du gehst halt in den Raum rein, da sind Gegner und dann beseitigst du die. Angenehm ist, dass die Gegner bleiben weg, ich glaube, bis man stirbt oder teleportiert, glaube ich. Es gibt hinterher so Schnellreisepunkte. Das ist schon mal ganz angenehm, dass es nicht so ewiges Respawning hat. Es hat vor allem aber so Kampfräume, die dann zu so endlos Arena-Battles werden. Gehst rein, Türen zu und jetzt spawnen da ewig Gegner rein. Das ist das lästigste Element des Spiels für mich gewesen. Die sind teilweise ziemlich schwer, weil es dann auch unübersichtlich wird. Hm. Und grundsätzlich merkst du in dem Spiel relativ schnell auch, dass bis dann später ein bisschen anspruchsvollere Gegnertypen kommen oder sowas, ist das so ein Uppercut-Fest. Ne? Es gibt so ein, zwei Mechaniken, wie insbesondere diesen Uppercut, wo du Gegner so in die Luft schießen kannst und dann kannst du dann so eine Air-Combo ausführen und die in so einem ewigen Stunlock dadurch halten. Und sobald du das mal gerafft hast, dass das ein extrem sinnvolles Vorgehen ist, machst du halt auch wenig anderes eigentlich, weil du halt denkst so, naja, die anderen Sachen kosten mehr Zeit und dann riskiere ich, dass ich mehr Schaden nehme, also mache ich das halt so. Das ist ein bisschen blöde, da ist es nicht total super ausdesignt.
Die Hintergründe und Levels, die sind für mich jetzt, wenn ich die Screenshots anschaue, ein bisschen nichtssagend. Das wirkt alles so ein bisschen bunt. Bisschen düster futuristisch, aber auch irgendwie so ein bisschen beliebig. Ist das irgendwie etwas, was du, wenn du spielst, ein bisschen besser deuten kannst, oder ist sie tatsächlich die Umgebungen, durch die du läufst, eher so zweckmäßig? Oder gibt's da irgendwie, als informierter Spieler, gibt dir das irgendwas? Steckt da irgendwie was drin?
Also die Standard-Hintergründe, du weißt schon immer, wo du bist, ne? Du bist mal so in dieser Produktionsfabrik für diese Roboter, ne? zum Beispiel. Und da gibt's dann teilweise richtig coole, aufwendige Hintergründe. Ne? Da läuft dann im Hintergrund so ein Produktionsband entlang. Es gibt eine Sache, da bist du irgendwo in so einer Kolonie, die haben so einen Weltraumwal gefangen, weil sie am Verhungern waren und die fressen jetzt das Fleisch von diesem Weltraumwal, was nicht ganz gesund ist, und dann kommst du irgendwo vorbei, wo dieses riesige Weltraumwalviech halb ausgeweidet rumliegt und so. Es gibt immer so ein paar Showcase-Abschnitte. Aber dazwischen ist es dann jetzt nicht wahnsinnig spektakulär. Wird aber ein bisschen aufgewertet dadurch, dass du in jedem Abschnitt so kleine Textfragmente finden kannst von Bewohnern, ne? Also von entweder irgendwelchen Sicherheitsleuten, die dort Wache gestanden haben, oder Leute, die dort irgendeiner Sekte angehören und sonst irgendwas. Und die geben dir dann immer so einen kleinen Eindruck davon, welchem Abschnitt dieser Welt du dich gerade befindest und was da vielleicht so auch an kleinen Einzelschicksalen stattgefunden hat. Und das war durchaus ganz nett. Also das hat mich eigentlich so gut bei der Stange gehalten, weil das Gameplay war interessant genug, die Welt war interessant genug, und dass sich dann jetzt größtenteils, dass da jetzt irgendwie natürlich weite Abschnitte von so einem verzweigten Metroidvania, dass da nicht jeder Screen jetzt irgendwie ein Highlight ist, ist auch eigentlich Standard, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt nichts, wo das jetzt durchgehend überzeugend ist. Wenn du Metroid Dread spielst oder sowas, denkst du jetzt auch nicht in jedem Abschnitt, das ist aber schön.
Hollow Knight fand ich jetzt irgendwie aus der Ferne irgendwie sehr hübsch.
Aber ein Hollow Knight ist halt eins unter einer Million.
Stimmt auch wieder. Und jetzt spielerisch Metroidvania, wir haben es, denke ich mal, mit den ganzen klassischen Genre-Tropes zu tun. Man sieht im Spiel in den Screenshots auch die klassische Karte. Es ist alles sehr verzweigt. Gibt es da irgendwie einen interessanten Kniff, oder ist es wirklich ganz klassisch, dass man irgendwie Upgrades findet oder Items an bestimmten Stellen? Dann schaltet man neue Wege frei. Backtracking ist manchmal nötig, manchmal lohnt es sich einfach, um praktisch alles abzustauben und stärker zu werden. Sowas in der Art. Gibt es irgendwie Rollenspiel-Light-Elemente?
Also erstmal, das Metroidvania im Kern ist exakt nach Schablone.
Ja, erwarte ich auch.
Wie fast alle anderen auch. Also das ist wirklich ganz normal. Ist auch nett, also versteckte Areale gibt's auch, ne? Falsche Wände, wo sich's lohnt, dagegen zu kloppen. Natürlich dieses Ding, du kommst irgendwo zurück, du hattest vorher den Doppelsprung nicht, jetzt kannst du da lang, und dann gibt's da noch was. Und da gibt's so eine Art, weiß ich nicht, ob man das jetzt schon ins Rollenspiel packen will. Es gibt aber auf jeden Fall eine Upgrade-Mechanik. Das heißt also, du sammelst verschiedene Ressourcen und du hast dann hinterher unterschiedliche Sachen, die sich dadurch steigern lassen. Also das, die wichtigste Geschichte ist eigentlich, du findest verschiedene Komponenten für Terry, die du einbauen kannst. Die brauchen aber Energie, und dafür musst du so Batterien finden. Und je mehr Batterien du findest, desto mehr Gesamtenergie hast du zur Verfügung. Und dann hast du halt da solche Geschichten wie, gibt dir ein bisschen mehr Lebensenergie, kostet aber 3 Energie, ne? Oder weiß ich nicht, halt einfach Perks, die du freischalten kannst, ne? Und je wertvoller die sind, desto mehr Energie brauchen die, und dann hast du halt natürlich nie genug Energie, um einfach alle freizuschalten, sondern musst dich halt entscheiden, welche davon möchtest du haben. Das ist das eine Ding. Du findest unterschiedliche Waffen. Das sind dann aber auch, du findest mal so einen Waffentypus wie eine E-Gitarre, mit der du zuschlagen kannst. Du startest mit so einem Cyber-Handschuh, ne, so einem Nintendo Power Glove 2.0, mit
dem du besonders... Das Klischee muss erfüllt werden.
Ja, genau, mit dem du stark zuschlagen kannst, ne. Das sind natürlich so Dinge, wenn du dann hinterher, gerade bei Bossfights, dann musst du mal sehen, dass du schnell relativ viel Schaden machst. Die haben wiederum so eine Art Mana-Ressource, die sie verbrauchen, kannst du also nicht unbegrenzt einsetzen. Und diese Waffen lassen sich dann später, wenn du eine entsprechende Figur in den Untiefen des Metroidvanias gefunden hast, dann es gibt so eine Hub-Welt, ne, das versteckte Diner, also einfach so ein amerikanisches Diner im Nirgendwo sozusagen, und da siedeln sich nach und nach diese Figuren an, wenn du sie findest, ne? Händler, Upgrade-Leute, es gibt so eine Seherin, die kannst du benutzen, um Story-Rückblicke, Flashbacks freizuschalten. Genau, und das ist dann halt, da kannst du dann halt hingehen und diese Waffen nach und nach zum Beispiel upgraden, und für diese Waffen wiederum, für jedes Waffen-Upgrade brauchst du unterschiedliche Ressourcen, die du dann halt aus den Gegnern rausprügeln musst, ne? Bestimmter Gegner verliert halt, keine Ahnung, Tentakel oder Herzen oder was auch immer, und das musst du dann dahin schleppen, um diese Waffen abzugraden.
Ja, da könnte man doch gleich etwas Grind einbauen.
Ja, könnte man, ließ sich aber ehrlich gesagt, also zu meiner vollsten Zufriedenheit einfach so im Vorbeigehen machen, indem du einfach spielst.
So, mit Cherry jetzt durch die Level zu springen und sich zu bewegen und zu kämpfen, geht das gut vor der Hand? Ist das tight? Ist das in irgendeiner Form besprechenswert?
Also es ist auf jeden Fall echt solide. Echt solide. Hat mich, also ich muss gestehen, ich hab's eigentlich, ich fand's sehr fluffig zu spielen. Also ich hab's die meiste Zeit auf dem Steam Deck gespielt.
Mm.
Da gebe ich gleich zu bedenken, das hatte so ein paar komische Slowdowns. Das läuft nicht ganz flüssig auf dem Steam Deck. Ich habe auch unter den Kommentaren auf Steam einige gesehen, die über Performance und Bugs gemeckert haben. Jetzt habe ich das auf dem PC nicht wirklich oft gespielt, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Von der Performance auf dem Steam Deck, abgesehen davon, dass es so ein bisschen ruckelig wurde, manchmal war es eigentlich durchweg gut und sauber.
Hm.
Auch zum Beispiel, dass Leute sich beschwert haben, dass die Reaktionsgeschwindigkeit nicht so toll ist, fand ich nicht. Es ist natürlich so eins von diesen Spielen, das sehr aufwendig animiert ist. Und immer dann, wenn es besonders aufwendig animiert ist, dann wird es ein Ticken langsamer, weil diese superflüssigen Animationen oder sowas, wenn du die brauchen halt einfach ein bisschen mehr Zeit, ne? Wenn du da so und so viele Animationsstufen mit keine Ahnung wie vielen Details drin hast, ist das halt was anderes, als wenn du einfach nur den Zustand hast, Arm ist angewinkelt, Arm ist ausgestreckt und es gibt nichts dazwischen. Das lässt sich einfach schneller machen. Aber ansonsten muss ich sagen, also das steuerte sich ehrlich gesagt ziemlich solide. Also ich hatte da Spaß damit und selbst nach hinten raus, da wird es dann echt ein bisschen anspruchsvoll, auch so mit den typischen Hindernisparcours, wo so One-Shot-Kill-Spikes sind. Ne? Überall irgendwelche Speerkopf-ähnlichen Gerätschaften, die diesen Level umranden und dann musst du da mit einem Dash-Move so ein bisschen durchdashen. Das habe ich gut hingekriegt und wenn es nicht geklappt hat, dann lag das daran, dass ich da das nicht den Knopf im richtigen Moment gedrückt habe. Von daher, ich fand es eigentlich, ausreichend tight von den Controls. Kann nicht ganz nachvollziehen, wo die Kritik daher kam. Aber es kann schon so ein Titel sein, wo man vielleicht erstmal so innerhalb des Refund-Fensters gucken sollte, wie gut es auf anderen Geräten läuft. Weiß nicht, ob das ist ja anscheinend ein relativ kleines Team, nehme ich mal jetzt einfach so an. Hab von denen vorher noch nie gehört, Subculture Joint.
Ich habe nebenher ein bisschen recherchiert. Ich löse auch nachher auf, ob da Frauen mitgearbeitet haben, zum Schluss.
Okay, ach, das machen wir jetzt schon, oh Gott, ich dachte.
Ja,
ich. Na klar. Bin gespannt. Also ich hab nochmal, ich behaupte nicht, dass es null Frauen im gesamten Team gibt. Ich glaube nur in entscheidender Position, ne?
Wie gesagt, also ich löse das nachher auf. Lass es mir zurückkommen zum Spiel. Was mich interessiert, auch bei so grafisch etwas überdesignt Spielen. Das ist es für mich. Die Animationen sind alle ein bisschen überbordend. Dadurch ist es ja auch wahrscheinlich ein Spiel, was nicht so super einfach lesbar ist, wie sagen wir mal so ein Metroid Prime, was eine sehr, sehr simple, ne, kontrastarme Hintergründe, sehr klar ausdefinierte Gegner, ein gutes Gefühl dafür, wer wo ist. Ich kann mir vorstellen, dass es bei so einem Spiel ein bisschen schwer ist, die Action zu lesen. Gerade wenn viel los ist, aber auch sowas wie, treffe ich den Gegner oder nicht, oder ne, wurde ich jetzt getroffen oder nicht, das für solche Spiele einfach viel schwieriger ist, ne? Die Hitboxen so zu gestalten, dass es alles passt und dass es für den Spieler klar ist. Ist das hier so ein bisschen, wie sagt man da, ein bisschen schludrig so vom Gefühl oder gelingt es denen, dass das sich alles richtig anfühlt für dich?
Ich habe es ja vorhin eigentlich schon mal gesagt, wenn es dann voll wird auf dem Bildschirm und wenn sie dann vor allem auch noch in diesen Arenen einfach Gegner so plump reinspawnen, die erscheinen dann auch an unterschiedlichen Orten und dann kann es dir passieren,
rein teleportieren.
Du stehst da und auf einmal sind um dich rum halt drei Roboter, ne? Und da kann es scheiße sein. Also es ist eigentlich komisch, ne? Die Silhouette von Cherry ist auf jeden Fall einzigartig genug, die ist schon klar erkennbar. Aber manchmal ist es dann, wenn es dann voll wird und hektisch wird oder sowas, dann schaust du schon mal rum, wo bin ich eigentlich, was passiert hier gerade. Das kann schon vorkommen. Also da in der Hinsicht ist es garantiert nicht perfekt. Wie gesagt, das ist so ein Ding,
aber wenn
wo ich das Gefühl habe, ne, Feintuning ist, dafür hätte es noch länger gebraucht.
Aber wenn du jetzt einem Gegner gegenüberstehst, die sind ja schon teilweise so ein bisschen so, ne, mit diesem etwas hackeligen, wie sagt man dazu, so ein bisschen so eine stockende Animation, ne, die mal langsam, mal schnell sind, ein bisschen ungewöhnlich, diesen halt ein gezeichneter Comic-Look, dass du, wenn du nur mit einem Gegner gegenüberstehst, dass du dich schon so fühlst, dass du unter Kontrolle bist, dass du den Kampf und das Gameplay im Griff hast.
Ist auch eigentlich meistens, also bei den einzelnen Gegnern, sobald du immer mal, du musst immer gucken, wie gehe ich denn mit dem Gegner um, aber wenn du das erstmal verstanden hast, ist es meistens sogar sehr einfach. Also selbst die Bossfights sind so. Es gibt dann irgendwo in der Mitte des Spiels kam auf einmal ein Boss und der hatte irgendwie gefühlt doppelt so viele Hitpoints wie der letzte. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt ziehen sie da mit dem Schwierigkeitsgrad an. Na, herzlichen Dank. Und der hat mich beim ersten Mal auch sofort geklatscht und ich habe echt schon so ein bisschen gestöhnt innerlich und dachte, na toll, das wird jetzt Arbeit, ne? Und dann beim zweiten, dritten Versuch habe ich dann aber geschnallt, wie es läuft, ne? Du kanntest dann die Angriffsmuster und dann habe ich den halt einfach weggeklatscht wie nix. Und das ging mir bis zum Schluss so, ehrlich gesagt. Okay. Selbst das, was, wo ich am Anfang dachte, das ist schwierig, erwies sich dann als einfach. Es gibt also ein typisches Beispiel, es gibt dann so einen Gegnertypus, das sind wie so, weiß ich nicht, so riesige Blob-ähnliche Krabbenspinnenviecher, die haben so einen Panzer, wie so einen Helmaufsatz obendrauf, ne, und sind dann so wie so ein kleiner laufender Geschützturm dadurch. Und die haben auch noch so ein Schutzschild und auf die schlägst du immer erst ein und es passiert gar nichts. Und du denkst dir, wie mache ich denn Schaden bei dem Ding? Und dann irgendwann fällt dir ein, hoffentlich, dass man so eine Spezialfähigkeit bekommen hat, wo du quasi auch so eine elektrische, geisterhafte Faust benutzen kannst. Und die hast du dir bislang eigentlich immer benutzt, um, es gibt so ein Puzzle, so ein wiederkehrendes Minigame, wo du eine Kugel, die irgendwo im Level ist, zu so einem Rezeptor irgendwo anders im Level hinschlagen musst. Ne? Und schlägst die einfach so immer weiter vor dich her. Und diese Fähigkeit musst du dann halt da benutzen, um diese Gegnertypus auf den Rücken zu werfen. Und dann sind die überhaupt kein Problem mehr. Die sind danach piss einfach. Und das gibt's häufig, dass du einfach verstehen musst, zum Beispiel, gerade bei den Gegnern am Anfang, wie halte ich den einfach in einem ewigen Stunlock, bis die Sache vorbei ist. Es gibt so ein paar Sachen, gerade diese Schlammmenschen, von denen ich schon erzählt habe, da musst du dann wirklich immer ein bisschen gezielt dashen und denen ausweichen. Und nach hinten raus wird das Spiel auch ein bisschen knackig. Da musst du schon ordentlich dashen können und so ein bisschen im Blick haben, wie weiche ich aus und wann ist es auch mal Zeit, eine von diesen Spezialfähigkeiten zu benutzen und sonst irgendwas. Aber ist eigentlich alles cool, fluffig.
Ist so der Kampf und nur Gegner verdreschen, Bosse und so, ist das so mit die Kernkompetenz oder ist das nebenher auch noch so ein bisschen Celeste, also so ein bisschen Precision-Platformer mit jeder Menge Fallen und Abgründen, Stacheln und Doppelsprüngen und Wall-Climbs und so weiter?
Ganz selten.
Okay, aber auch
also
manchmal.
Es gibt diese Abschnitte, gerade nach hinten raus, da benutzen sie gerne diese Stacheln, weil du da, wo du halt einfach auch sofort tot bist. Aber es ist in dem Spiel, also kein Vergleich mit Celeste, ne? Es ist eigentlich unterrepräsentiert. Es ist eher wie so ein Brawler. Du bist die meiste Zeit dabei, Sachen zu verprügeln und zwischendrin auch mal Sachen zu beschießen.
Und so, wie lang ist das eigentlich und hältst deine Aufmerksamkeit und so deine Geduld?
Ja, ich habe 15 Stunden gespielt, ich war zufrieden. War cool, muss ich sagen. Also wie gesagt, einfach so, weil es war halt anders. Es hatte immer mal wieder zwischendrin einfach Sachen, die mich wieder bei der Stange gehalten haben. Es gibt so sogar optionale Sachen. Es gibt so die Bauteile von so einem Motorrad, die du finden kannst, ne? Und dann gibt's halt bestimmte Stellen wieder, wo du das Motorrad benutzen kannst. Das kannst du auch als Fortbewegungsmittel zwischen den Leveln dann benutzen. Das ist einfach nett sozusagen, was sie da eingebaut haben. Oder halt eben diese Minigames, wo du dir manchmal denkst, das mache ich jetzt und manchmal denkst du dir, habe ich jetzt keine Lust drauf und dann lässt es halt einfach links liegen. Sie benutzen die Kamera manchmal ganz schön, wo sie auch mal richtig schön rauszoomen, damit so die Größe dieser Umgebung besser wirken können. Immer wieder neue Gegnertypen, wo du dann halt auch die Finishing Moves sehen willst, mit denen du erstmal wieder umgehen lernen musst. Du hast hinterher auch so Umgebungshindernisse, die du zu deinem Vorteil benutzen kannst, ne? Es gibt irgendwie so Kreissägenblätter in der Decke und dann kannst du die Gegner mit diesem Uppercut aber auch in diese Kreissäge reinschlagen oder auf diese Stacheln im Boden und dann sind die halt weg.
Ist die Story irgendwas, was dich so ein bisschen am Ball hält? Ist das irgendwie dauerhaft interessant oder vielleicht sogar lustig?
Naja, also ich sag mal so, ne? Also erstens, ich mag ja so Revenge-Stories, weil
Rache halt ist immer
eine schöne, cleane Motivation. Ja, ist immer schön befriedigend, wenn man da Rache üben kann. Das, was so zwischendrin so an Schnipseln über die Welt enthüllt wird, ist auch ganz nett. Ansonsten,
ja, du hast, du halt bist so hier eingestiegen mit einer Roboter-Vagina, einer sprechenden Vagina, und da habe ich gedacht,
das
Spiel macht das die ganze Zeit, alle möglichen Körperteile und Sexualdelikte werden hier noch irgendwie persifliert und exploitiert.
Es ist so, ja, aber das hat ja nichts mit der Story zu tun.
Ja.
Es ist so durchgehend halt so ein bisschen asselig, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Schönes
du hast
Wort.
Halt auch, du hast halt gegen ein Boss-Duo, das sind die Dickheads, ne? Die sehen auch nicht so aus, wie man es jetzt vorstellt. Auch da ist wieder so ein Ding, ne? Aber, und Achtung, kleiner Spoiler, wer will, kann jetzt mal kurz 10 Sekunden vorspringen. Der finale Boss, der Finishing Move dafür ist, dass du halt seinen Pimmel zertrittst.
Ne?
Und zwar ordentlich. Also nicht mit einem Mal, sondern so richtig.
Schön. Schön, schön. Nee, sowas ist auch gut. Nee, schön, du hast mal wieder Metroidvania gespielt. Es ist so eine klassische André Peschke-Geschichte. Wir stellen fest, André ist immer noch derselbe, ne? Es ist wie der Rorschach-Test, oder der Kampf-Voigt-Test. Kampf-Voigt-Test?
Voigt-Kampf.
Ne? Voigt-Kampf-Test, ja. Du bist noch nicht durch einen Echsenmenschen oder einen Roboter ersetzt. Es heißt sich nach wie vor um André Peschke. Du hast Freude an solide gemachten Metroidvanias.
Ja, und halt auch irgendwie, wie gesagt, ich mochte, dass das einfach ein bisschen anders ist, dass das so ein bisschen rotzig ist und sonst irgendwas. Ab und zu habe ich schon so auch da gesessen und habe prüde meine Nase gerümpft und habe gesagt, nee, das ist alles sehr infantil. Ja.
Hoffentlich aber kommt Mutti jetzt nicht gerade in den Raum und schaut mir über die Schulter.
Genau. Ja, genau. Ja.
Was spielst du da?
Ich frage mich meine Freundin jetzt nicht gerade, what the fuck? Was ist das denn? Aber ja, also es ist halt einfach so, es gibt einfach nicht so viele Spiele. Der Gag ist irgendwie, gefühlt war ja irgendwie, weiß ich nicht, in den 90ern war gefühlt jedes zweite Spiel irgendwie einfach nur so Teenage Power Fantasy, ne? Und alles war irgendwie ein bisschen peinlich und völlig überdreht und bescheuert. Mhm. Und inzwischen ist alles gerne mal so entweder ein bisschen anspruchsvoll oder einfach sehr seriös und irgendwie so, ne, gefühlt von zwei Komitees begutachtet und abgeklopft. Und das hier ist halt echt einfach nur so ein weiß ich nicht, so Grafiker Stream of Consciousness zu diesem Thema. Einfach alles rausgehauen, allen Quatsch in das Ding reingepackt. Ich fand's einfach nett. Mir hat's gefallen. Es war ein schönes Ding, es war sehr ungewöhnlich, es hat sich gut gespielt und mehr brauche ich manchmal nicht.
Schön. Schön, schön, schön. Klingt ein bisschen, als könnte dieses Pizza Tower, was letztes Jahr auch so einen großen Erfolg hatte, was wir auch noch nicht uns gewidmet haben, gefallen könnte. Es ist zwar kein Metroidvania, sondern ein klassischer 2D-Plattformer. Du weißt, wovon ich spreche, ne?
Ja, aber Pizza Tower klingt langweilig. Wer ist denn angesprochen von Pizza Tower?
Okay, der Titel, es sieht auch irgendwie scheiße aus, aber alle Leute feiern es hart.
Und dann klicke ich drauf, wenn ich das bei Lieferando sehe, aber nicht bei Steam.
Okay, gut. Jetzt gibt's übrigens die Auflösung, ne? Dieses Studio Sun Cult Join. Firmenadresse in Großbritannien, aber es sind vor allen Dingen Italiener, die hier das Game Design machen und es sind fast alles Männer.
Ja.
Die Konzeptzeichnungen kommen von einer Frau und irgendwie die Finanzen, das ist auch ein weiblicher Vorname, obwohl bei italienischen Namen ist es auch immer gar nicht intuitiv, aber so auch bei LinkedIn von den Profilbildern. Alles Jungs in den entscheidenden Faktoren. Wir haben es ja also mit einem feministischen Spiel Written by Man zu tun, was aber auch nicht, ist ja keine Kritik, ist bloß dein okay. Riecher war richtig.
Wir, ja, quasi, ich als Sprecher der Männer darf das ja mal so sagen, ne, möchten ja auch mitwirken dürfen. Das ist ja auch okay. Ihr habt da ja auch nichts gegen, ne? Und also mich haben sie jetzt auch nicht komplett verprellt oder so irgendwas. Es ist einfach nur so, keine Ahnung. Ich habe, als ich gesehen habe, dass wenn sie springt und oder und so, dann weht manchmal das Röckchen hoch und man sieht ihr Höschen und sowas, wo ich auch gedacht habe, so, probably done by dudes, ist, was ich gedacht habe.
Ja, da haben wir es. Schön.
Ja. Aber eben, ja, also wer Bock hat auf ein grafisch wirklich schön umgesetztes, ungewöhnliches Metroidvania, das einfach wirklich durchweg, finde ich, sehr solide gemacht ist und eine ganz andere Welt präsentiert, und der ist hier richtig, ne? Also ein bisschen, man sollte nicht zu schamig sein und auch nicht vor allem, was Gewalt angeht. Aber ansonsten ist es einfach, das passt. Das war mal echt was Schönes, was anderes. Ich war unterm Strich sehr zufrieden, daher gebe ich dem auch eine Vollpreisempfehlung mit für die Leute, die sich hier angesprochen fühlen. Kostet auch noch irgendwie 20 €. Also okay. Das ist für die Produktionsqualität. Ne? Also da ist nun wirklich die berühmte Liebe zum Detail und so ist halt überall erkennbar. Das ist völlig okay. Also das wirkt auch einfach von vorne bis hinten wie ein Titel oder sowas, wo man sagt so, ja, meine, das ist mindestens in der Preisklasse muss das eigentlich spielen, ne? Bei dem Aufwand, der da betrieben wurde, um das herzustellen. Und ich glaube, man kann das, ich weiß gar nicht, gibt es da eine Demo? Gibt es eine Demo? Ich glaube, es gibt keine Demo.
Bei Steam gab es keine Demo.
Nee, das wäre eigentlich das ideale Spiel, für das es eine Demo geben sollte, aber im Grunde genommen ist ja der Refund-Button auch eine Demo insofern. Also ich würde da sagen, einfach mal reinspielen. Ich fand nämlich, also der Anfang war echt was, wo ich habe da einfach reingespielt, gut, jetzt mal gucken, was das wird. Vielleicht finde ich es irgendwie total peinlich und doof. Und dann hing ich da sehr schnell fest, weil ich dachte so, boah, krass, und die Animationsqualität und da geht's ja auch mal so richtig zur Sache direkt und so. Und hat mich irgendwie sofort so für sich eingenommen. Und ich würde einfach mal sagen, reinspielen, und wenn es einem ähnlich geht, dann kann man da auch bei der Stange bleiben. Mhm. Und wenn man dann direkt sagt so, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann kann man es wahrscheinlich auch einfach einpacken und dann den lieben ja. Gabe Newell mal kurz anrufen und sagen, du, sag mal, könnte ich das Geld vielleicht einfach auch wieder zurückhaben?
Ja, einfach sich freuen, dass man ein Indie-Team unterstützt hat, auch wenn es einem nicht gefallen hat. 20 Euro sind inzwischen auch nur noch 3 Döner wert. Gibt's übrigens auch für PS5 und
Xbox. Kommt auf die Stadt an, man, bei manchen noch nicht mal 3, ne? Ich habe doch neulich, da habe ich doch, irgendwo habe ich die Geschichte vom 8-Euro-Döner, habe ich irgendwo gehört.
Ich war letztens ein 8-Euro-Döner essen in Nürnberg, ja. Gibt's inzwischen auch Hipsterläden mit 8-Euro-Dönern. Der war aber richtig gut, ey.
Ist das wie der $10 Shake aus Pulp Fiction?
So ein bisschen, ja. Also, ja, ich glaube, das so. Ein Kumpel, mit dem ich da war, hat gesagt, das ist der beste Döner, den er in Nürnberg gegessen hat. Und der war richtig begeistert. Egal, wir weichen ab. Also, das Ding gibt's auch für Xbox und PS5 und eben auch Steam. Bei Steam kann man halt die Refund-Funktion nutzen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob PlayStation und Microsoft inzwischen auch so eine Refund-Policy haben.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Also ich meine, dass das immer irgendwie scheißig.
Der Microsoft Store für Windows hat eine, das ist mir letztens aufgrund von privaten Dingen, da wurde ein Minecraft gekauft mit dem falschen Profil und schon kann man es nicht spielen mit dem eigentlichen und das ist alles ganz furchtbar, aber das konnte man zurückgeben, aber ja, ist ja auch egal. 3 Döner ungefähr, 3 teure Döner und da kann man auch, ich finde, ne, die 3 Döner sind ja auch weg, nachdem er sie gegessen hat. Oder? Und einen Monat später ist die Erinnerung daran auch schon verblasst und die 20 Euro sind weg. Und in dem Fall hat man immer noch das Spiel in seiner Bibliothek. Ist gut.
Ja, also, ja, wie gesagt. Ich denke, nach diesen Informationen kann man ja auch nichts mehr falsch machen.
Nee.
Die Leute sind ja jetzt informiert. Sie wissen ja jetzt auch, was sie tun, wenn sie das kaufen. Und dann, also das Einzige ist halt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie jetzt die Performance zum Beispiel auf diesen Plattformen ist. Ne? Also das ist jetzt so ein Ding. Normalerweise, früher hätte man ja gesagt, aber auf Konsole, da gibt's ja diese schon höhere Submission-Standards. Das ist nicht so ein Steam-Store, da kann nicht jeder ran rein.
Wenn das auch
aber inzwischen, ne, wir haben Cyberpunk gesehen, wir haben Gollum gesehen oder sonst irgendwas. Alles so Titel, wo man so.
Also da Gefühl, ist.
Wo ist diese Qualitätskontrolle, von der die Konsolenhersteller immer behaupten, dass die unter anderem ihren Cut rechtfertigt? Und dann,
Also da das ganze Ding ja nur auf den neuen Konsolen rausgekommen ist und da es auch auf deinem Steam Deck, was ja schon ein bisschen so eine ärmliche Sparhardware ist im Vergleich zu dem, was in den Konsolen drin ist oder in einem modernen PC und das da auch ging, würde ich mir jetzt da keine großen Sorgen machen. Und wir sind ja nun niemand, der jetzt hier irgendwie anfängt, Pest und Cholera zu schreien, nur weil es einmal zu einem Slowdown kam.
Nö, das nicht, aber ich gehe jetzt einfach nach den Kommentaren, die ich so gelesen habe. Deswegen.
Und das ist vielleicht auch etwas, ne? Das Spiel ist ja schon ein bisschen was draußen, das ist Ende 2023 erschienen. Das sind dann vielleicht auch die Reste von einem Launch-Zustand, der nicht mehr der Realität entspricht.
Das kann sein, genau.
Deswegen, wir wissen es halt
nicht. Ich sag's nur sehr deutlich, damit die Leute wissen, dass man da vielleicht noch mal guckt. Ja. Ich will nur niemanden einfach ins Messer laufen lassen. Und bei manchen Titeln ist es ja gut, wenn man einfach da eine gewisse Awareness hat, dass es da zumindest mal Probleme gab, hier und dort. Und dann guckt man einfach ein bisschen genauer, bevor man auf den Kaufbutton.
Gut, dann glaube ich, haben wir es geschafft. Kein einziger unserer Freunde draußen an den Geräten hat jetzt noch ein Fragezeichen im Kopf. Alle werden inzwischen entschlossen haben, das ist etwas für mich oder nein, das möchte ich nicht. Das ist hervorragend. Richtig. Also unser Serviceanspruch ist hier mal wieder übererfüllt und ich bin stolz und froh.
Ich finde es auch cool, wie sie alle dastehen, also mit Tränen in den Augenwinkeln und eigentlich schon bereit sind, in Applaus auszubrechen. Und sie warten eigentlich nur noch auf das richtige Signal und das kommt jetzt. Meine Damen und Herren, das war's mit dieser Wertschätzung zu Cookie Cutter. Vielen Dank für eure Unterstützung und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Irgendjemand steht gerade im Supermarkt beim Eierregal mit seinen Funkkopfhörern und klatscht laut in die Hände. Und ich gutheiße das. Ja,
mitten
lasst
im Bus
euch nicht abhalten.
Irritierte Blicke in den S-Bahnen, ja, außer in Berlin, da sind sie es gewohnt.
Ja. Ausgezeichnet.